Wie viel kostet der Bus jetzt? Stellte ich schließlich die Frage, die Mai hören wollte. Aber jetzt reagierte sie mit einem harschen Lachen.
Oho, höhnte sie. Jetzt, wo wir es nicht brauchen, da fragst du plötzlich.
Ah, Mai, sag das nicht. Sag nicht, dass du nicht kommst. Ich bemühte mich, Enttäuschung anklingen zu lassen, statt der großen Erleichterung, die ich empfand. Dass meine Stimme daraufhin leicht hohl klang, erfüllte Mai mit boshafter Heiterkeit.
Hey, Tochter, glaubst du etwa, dass wir nur herumsitzen und nichts tun? Nur dasitzen und warten, dass etwas passiert? Schon bevor du auf die Welt gekommen bist, lange davor, habe ich Dinge getan.
Ich weiß, Mai. Ich schluckte ängstlich und versuchte, sie zu beschwichtigen, während ich gleichzeitig nervöse Blicke zur Tür warf, um zu sehen, ob sich Mrs. May oder vielleicht Isabel und Konsorten für mein Gespräch interessierten und etwas davon mitbekamen.
Oho!
Mai heuchelte Überraschung. Jetzt weißt du sogar, was du nicht gesehen hast. Du weißt, wie hart ich im Gemüsegarten gearbeitet habe, damit ich kommen und dich besuchen kann. Seit Baba Mukuru die Wasserpumpe installiert hat, verkaufen wir an alle Gemüse, sogar an Gambe, der Felder und einen Gemüsegarten unten am Fluss hat. Ihre Stimme schwoll an vor Stolz. 2 Dutzend von meinen Tomaten, fuhr sie fort, waren so groß wie die Faust einer Frau. Und sie waren nicht nur voller Wasser. Weißt du, Tambozai, seitdem sich Baba Mukuru weigert, uns sein Geld zu geben, beschuldigte sie ihn, und es war ihr gleichgültig, ob er sie hörte. Seitdem ist schwer, an Dünger zu kommen. Aber wenn die Tomaten gut wachsen, dann sind sie nicht nur voller Wasser. Sie sind süß, und die Leute lieben süße Tomaten. Sie lassen sogar diesen Samungo mit seinen Säcken voller Dünger links liegen. Und ich sage natürlich, sie sind gut, was? Und wenn die Leute es bestätigen und ja sagen, berechne ich es und erhöhe den Preis, weil sie süß sind.
Tomaten, Mai, du verlangst mehr? Wie viel verlangst du?
Wie üblich stieg wegen ihr Scham in mir auf. Gab es ein größeres Unglück auf der Welt, als die Tochter dieser Frau zu sein? Erstens waren ihre Gewohnheiten unerzogen und unerträglich. Zweitens hatte sie die Ermordung ihres Schwagers Baba Mukuru geplant, ihres Samusha, der ihr Wohltäter war und ohne den weder sie noch ihre Familie irgendetwas hätten. Drittens bemaß sie ihren Fortschritt nach der Zahl der Tomaten, die sie zu überhöhten Preisen an ihre verarmten Nachbarn verkaufte. Wie leid ich mir tat und wie wütend ich auf meine Mutter war, weil ich mich wegen ihr so elend fühlte. Mai ihrerseits war nicht im geringsten verunsichert.
»Eho, ja, Tambozai«, höhnte sie weiter. »Glaubst du, Geld ist nur für Leute wie dich mit deiner Ausbildung?«
»Ich habe die Preise erhöht. Also«, krähte sie triumphierend, »ich komme zu dir. Ich bringe Netzai mit. Vielleicht hast du vergessen, dass du eine Schwester hast. Ich will, dass du dich in deiner Stadt um Netzais Bein kümmerst. Du musst ihr helfen.«
»Das hat aber schrecklich lange gedauert«, sagte Mrs. May und starrte mich über ihre Brille hinweg an, als ich mehrere Minuten später aus der Kabine kam. »Der Anruf war doch für dich, Isabel?« »Ich war sicher«, fuhr sie fort und runzelte die Stirn, »ich war sicher, dass die Dame Tampo gesagt hat. Na, hoffentlich waren es keine schlechten Nachrichten.«
Die Heimleiterin seufzte angesichts ihrer eigenen Misere. »Du siehst jetzt viel trauriger aus als vorhin, als du reingegangen bist.« Ich begann zu zittern. Vor lauter Wut hatte ich einen sauren Geschmack im Mund.
»Ich bin nicht Isabel«,
schrie ich die erstaunte Frau aggressiv an. »Ich habe einen Namen, Mrs. May. Tambozai Sigauke, zu Ihrer Information. Warum lernen Sie nicht, ihn zu benutzen?« Wenn man seine Meinung kundtut, hört man sie auch. Und das ist das Problem. Kaum waren die Worte ausgesprochen, zuckte ich verzweifelt zurück. Meine eigene Stimme geißelte mich und schüchterte mich ein. Ich hatte nicht geplant, das zu sagen, dieser unverbesserlichen alten Frau, der Heimleiterin, zu widersprechen. Aber ich hatte es getan. Ich konnte die Worte nicht zurückholen, obwohl ich genau das verzweifelt wollte. Oh, wenn nur Mai nicht angerufen hätte, wäre ich weiterhin auf der Hut gewesen. Ich stöhnte unglücklich. Aber hier stand ich, hatte das Gegenteil getan, auf meine Einzigartigkeit bestanden.
Was würde jetzt passieren? Mrs. May war bestimmt nicht erfreut. Da es jedoch keine andere Möglichkeit gab, stümperte ich betrübt weiter. Eigentlich ist das nicht mein Name. Ich meine, ich bin es. Wenn Sie nichts dagegen haben, Mrs. May. Ich bin jemand anders, nicht Isabel. Schließlich kam ich müde zum Ende meines Dementis und erklärte: Wie gesagt, auch wenn mein Ton daneben war, ich bin es nur, Mrs. May. Tambo. Ich wartete, lächelte zitternd. Ich hatte Angst, als ich die Heimleiterin ansah, da ich keine Erfahrung damit hatte, jemandem zu widersprechen und folglich nicht einschätzen konnte, was nun geschehen würde. Da der Schwierigkeitsgrad der Kreuzworträtsel beträchtlich war, brachte Mrs. May neuerdings immer ein Wörterbuch mit an die Rezeption, das ihr bei der Lösung helfen sollte. Jetzt legte die Heimleiterin den Finger auf die Seite, um sicherzugehen, dass sie die Stelle wiederfinden würde, wenn sie sie brauchte. Und als sie sich überzeugt hatte, dass alles seine Ordnung hatte, blickte sie auf, um das Gespräch fortzusetzen. Sie war wunderbar gütig. Mit dem Knöchel ihrer freien Hand entfernte sie ein rosa Fleck aus ihrem Mundwinkel und sah mich lächelnd an.
»Natürlich nicht«, gestand sie ein und musterte mich eingehend. Und ich war sicher, dass sie sich alle meine Merkmale einprägte. Zu meiner großen Freude fuhr sie fort: »Wie um alles auf der Welt habe ich dich nur für Isabel halten können? Ihr seht euch überhaupt nicht ähnlich. Was habe ich nur gedacht? Wie geht es dir, meine Liebe? Ich hoffe, es waren keine schlechten Nachrichten.
Sie zögerte und ihre Wangen zitterten vor Unbehagen.
Gertrude.«
Nach dieser Wiederholung dessen, was mich so wütend gemacht hatte, wurde ich nahezu so frohgemut, wie ich nur werden konnte. Die Situation wurde sofort klarer, als Schicklichkeit und Toleranz diktierten, was und was nicht unternommen werden durfte. Und ich freute mich trotz der abfälligen Meinung meiner Mutter über meine gute Entwicklung. Ich begann, mich überaus besonnen zurückzuziehen, um die Heimleiterin nicht zu verärgern. Selbstverständlich konnte man auf dem Irrtum einer Person nicht ständig herumreiten. Insbesondere nicht, wenn die Person die Leiterin des Wohnheims war. Sie erneut auf ihren Irrtum hinzuweisen, würde sie nur verstimmen und den Konflikt zementieren. Gerüstet mit dieser pazifistischen Haltung hatte ich die Kontrolle zurückgewonnen. Als ich in mein Zimmer ging, dachte ich in meiner neuen Gelassenheit, dass es ein Bonus wäre, wenn sich Mrs. May eines Tages an mich erinnern würde. 14. Kapitel. Mein Edelmut gegenüber Mrs. May versetzte mich in einen Zustand barmherzigen Friedens. Die Nacht war erfüllt von den süßen, einschläfernden Düften der blühenden Büsche im Hof. Ich trieb in dieser Atmosphäre in einer seltsamen Schwebe zwischen Wachen und Schlafen. Ich fühlte mich beseligt und erhaben, auf göttliche, unbefleckte Weise in der Lage, auch die andere Wange hinzuhalten, ganz im Sinne der höchsten Tugend der Toleranz. Als ich an diesem Abend im Bett lag, fühlte ich mich zum ersten Mal vollständig als Frau. Erst als es anfing zu dämmern und die Stille der Nacht hinter den Vorhängen aschgrau wurde, als die nächtlichen Blüten kein Sekret mehr verströmten und die erwachenden Tauben eine Befragung der Väter forderten, als sich wieder ein Tag vor mir erstreckte, erinnerte ich mich, dass ausgerechnet dieser Tag nicht gut geheißen werden konnte. Ein Zweig klopfte an das Dach. Und es war, als würde Mai in ihrem blau und weiß getupften Kopftuch an die Glastür des Foyers klopfen. Doch es war unmöglich, ihr die Fahrt in die Stadt zu verbieten. Und so blieb die Frage, wo ich sie unterbringen sollte. Wie war eine ältere afrikanische Matrone im Wohnheim zu erklären? Die einzige Alternative war, sie in mein Zimmer zu schmuggeln. Und auch das war nicht möglich. Mrs. May hatte Männer aufgespürt. Sie hatte sich über die Rezeption geneigt, die gepuderten Nasenflügel bebend, hatte tief Luft geholt, gewittert. Mir wurde kalt bei dem Gedanken, welche Stimuli sich auf den Nervenenden in der Nase der Heimleiterin niederlassen würden. Holzrauch, Staub und Schweiß, was auch immer, ob natürlich oder nicht, würde die Anwesenheit meiner Mutter und meine unaussprechliche Herkunft verraten. Und wenn meine Mutter eine Zeit zwang, mitzukommen, dann wären diese Aromen hochkonzentriert. Abgesehen davon wäre gegenüber der Heimleiterin eine Erklärung für das fehlende Bein notwendig, ohne an ihren schrecklichen Schmerz wegen des Ablebens ihres Mannes zu rühren. Ein entsetzlicheres Ereignis war nicht vorstellbar. Mrs. May und die jungen Frauen im Twiss Hostel begegneten einer wandelnden, oder genauer hoppla-hoppla-hüpfenden, einer torkelnden Erinnerung an ihre Kriegstragödien. Wie rücksichtslos von Mai. Was für ein starkes Stück von meiner Mutter, sein zu wollen, wo sie nicht sein konnte. Und ihre Tochter auf diese Weise in ein Dilemma zu stürzen. Um eine Katastrophe und das Erscheinen meiner Mutter abzuwenden, zog ich widerwillig eine Fahrt ins Dorf in Betracht, wo ich seit Baba Mukurus Tribunal nicht mehr gewesen war und wohin nie wieder zu fahren ich mir geschworen hatte. Sofort begann ich zu berechnen, welche und wie viele Lebensmittel ich würde kaufen müssen und wie viel ich in Anbetracht des kilometerlangen Wegs von der Bushaltestelle bis zum Hof würde transportieren können. Bald war ich befriedigt von dem Gefühl der Korrektheit und Zweckmäßigkeit dieser Strategie und wartete auf meinen Gehaltscheck am Ende des Monats. Dieser Plan wurde jedoch letztlich nicht umgesetzt, aufgrund einer Serie sich überschlagender Ereignisse in der Agentur. »Wie geht's, Tambo?« Es war kurz vor dem Zahltag, der immer der vorletzte Freitag im Monat war. Und es war der Zahltag 2 Wochen nach dem Telefongespräch mit meiner Mutter. Es war Dick, der ein Blatt Kopierpapier zerknüllte. Er warf es ungeduldig über die Schulter und es landete neben dem blauen Papierkorb. »Hallo«, sagte er und schlenderte mit den Händen in den Taschen über die himmelblauen Fliesen zu meinem Schreibtisch. Er blieb stehen und sah mich von großer Höhe aus an. Den Kopf eingezogen, die Schultern wie immer gerundet, als würden sie vom Gewicht seines zottligen Barts nach vorne gezogen. Er fischte eine Rolle Zettel aus seiner Tasche und schob sie von einer Hand in die andere. Offenbar kam ihm gerade eine neue Idee, denn er zog ein Blatt aus der Rolle, faltete es klein und steckte es in seine Gesäßtasche. Das Verhalten des Cheftexters war verwirrend. Aber es war das Beste, höflich zu bleiben. »Wie geht's, Dick?«, erwiderte ich. »Hast du einen Augenblick Zeit?« Er dachte kurz nach und überlegte es sich ein zweites Mal anders, als würde ihm sein Verstand erneut einen Streich spielen. »Nicht hier. Wie wär's, wenn ich dich zu einer Coke einlade? Bei Petrus?« Dicks Vorschläge waren heute noch kurzlebiger als sonst, denn er überlegte es sich noch einmal anders, als wir auf die Straße traten, und schlug jetzt Kaffee bei Double Donkey vor. »Ich hasse es, im Büro etwas zu besprechen«, gestand er. Sein Blick war paranoid, als wir sperrige Stühle von den gusseisernen Tischen wegzogen, die in den Farben nördlicher Nationen rot, blau und weiß gestreift waren. »Man kann dort nicht einmal nachdenken, denn wenn man es tut, hören alle zu.« Sein langes, schweres Gesicht mit den flachen Wangenknochen, von denen das Fleisch wie Schinken hing, legte sich angesichts dieser widrigen Umstände in Falten. »Bevor man selbst überhaupt weiß, ob man es behalten will, hat der Kreativdirektor es schon gehört.« »Und der Kunde auch. Denn Bill«, erwähnte er verärgert den Namen des Kreativdirektors, »ist einfach vorgeprescht und hat es vorgeschlagen. Dann kann man nicht mehr zurück, was für ein Mist es auch ist. Und man muss zudem noch so tun, als würde es einem gefallen.« Ich nickte mitfühlend. Die Schultern meines Kollegen, die er nach oben gezogen hatte, als würden sie Zuflucht unter sein Ohrläppchen suchen, sackten wieder nach unten. »Wie auch immer, ich habe das.« Dick drehte eine Zigarette in den gelben Fingern. Als sie zwischen seinen Zähnen steckte und Rauch verströmte, zog er mit Zeigefingern und Daumen das Blatt Papier aus der Gesäßtasche hervor. Er warf einen Blick darauf, ohne es wirklich zu lesen, bevor er unter Augenbrauen, so dick wie Flaschenbürsten, aufblickte, seine Miene verärgert. »Hoffe, du hast nichts dagegen.« Sein Tonfall war unwirsch und bestätigte, dass er mich nicht mochte, ohne einen Grund dafür zu benennen. Ich dachte kurz darüber nach, was der Grund sein könnte, ohne zu einem Ergebnis zu kommen, während Dick das Blatt glatt strich und zu lesen begann. »Willst du glänzen und funkeln in der Nacht? Stern im Haar, der dich glücklich macht?« Er wurde aufgeregt und fing an, den Rhythmus zuerst mit dem Fuß zu klopfen, dann mit der Hand. Schließlich schaukelte und schwang er auf seinem Stuhl hin und her, zuckte auf erstaunlich rhythmische Weise mit dem gesamten Gewicht seines schwerfälligen Körpers. Ein Lächeln zog sich über sein Gesicht und leuchtete in seinen grauen Augen und eine Ader auf seiner Nase pulsierte im Takt des Sprechgesangs. »Aufblitzen wie ein Discolicht. Bist du da, brauchen wir die Sonne nicht. Dein Haar glänzt mit Afro-Schein und du wirst mein. Für brillante Frauen.« Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich je glücklicher gewesen war. Nicht, als ich den Hof verlassen hatte, um bei meinen Verwandten in der Mission zu leben und mich unbeschreiblich gefreut hatte. Nicht, als ich in Sacred Heart aufgenommen worden war. Nicht, als ich das Zeugnis las, das bestätigte, dass ich, Tambu Tsaisi Gauke, das beste mittlere Reifeergebnis meines Jahrgangs im Konvent hatte. Nein, keins dieser Ereignisse ließ sich mit diesem Augenblick vergleichen. Denn jetzt war ich vorangekommen und wurde aufgrund meiner eigenen Fähigkeiten anerkannt. Ich hatte genutzt, was mir gegeben war, und verdienstvolle Arbeit geleistet. Der selige Frieden von vor ein paar Wochen kehrte zurück. Werbetexterin war ein bescheidener Beruf. Was machte das schon? Es war mein bescheidener Beruf, und ich war gut darin, und ich stand dazu. Das, worin ich gut war, wurde jetzt geschätzt. Auf der anderen Seite des Tisches saß der Beweis. Der Cheftexter ging völlig darin auf, meinen Text zu lesen, den ich pünktlich abgeliefert und dem Kreativdirektor übergeben hatte. Andere Gäste, die sich an rot-weiß-blauen Tischen entspannten, beobachteten uns, lächelten kurz, denn wir waren ein faszinierendes, neues simbabwisches Paar. Ich lehnte mich auf meinem Stuhl zurück und wurde mir der Tatsache bewusst, dass ich endlich würde jubilieren können. Wann hatte ich zum letzten Mal etwas erreicht und Anerkennung und Glückwünsche dafür erhalten? Das war vor so langer Zeit gewesen, dass ich mich nicht erinnern konnte. Bald jedoch würde ich die Belohnung für meine Mühen ernten. Dann die Fahrt ins Dorf. Diese leidige Reise würde eine andere Qualität haben, wenn ich allen zeigen könnte, wie gut ich in meinem Beruf war und die Beweise dafür in prall mit Margarine, Zucker, Öl und Kerzen gefüllten Plastiktüten mitbrachte. Der Wald gibt nur den Erschöpften, sagten die Alten. Und jetzt war das Geben geplant. Der Kaffee wurde serviert, während ich auf angenehme Weise träumte und Dicks begeistertem Vortrag zuhörte.
Ich hatte keine Ahnung, dass es so eine Konkurrenz gibt, sagte der Cheftexter,
riss gleichzeitig drei Zuckertütchen auf und schüttete die Körnchen in sein Getränk.
Aber es sieht so aus, als gäbe es hunderte von diesen haarglättenden Produkten. Bill hat es mir erzählt.
Ich nippte gelassen an meinem Kaffee und lächelte aufmunternd, um ihm zu helfen, auf den Punkt zu kommen. Denn es fiel ihm deutlich schwer, zugeben zu müssen, wie hervorragend der von mir verfasste Text war. Zugleich fragte ich mich, wie ich nach so langer Zeit des Mangels an Lob darauf reagieren sollte. Und ich ermahnte mich, mich nicht auf die gleiche selbstzerstörerische Weise wie bei Belinda zu verhalten.
Ich glaube, die Nacht-Macht-Zeilen wären genau richtig für den Jingle. Was meinst du? Hast du eine Idee für die Musik?
Disco. Ich nickte automatisch. Der Auftrag lautet Alter 15 bis 35, richtig? Da kann man nichts anderes nehmen als Disco.
Das ist ein bisschen billig, sagte Dick. Ich suche nach einem gemeinsamen Nenner für den Markt. Wie wäre es mit Rumba?
Rumba, sagte ich bestimmt. Geht nicht. Jetzt fragte ich mich, für wen ich meinen Text und meine Ideen verteidigte. Aber ich wollte mich nicht zu lange damit aufhalten, weil ich mich sonst unangenehm aufregen würde.
Rumba-Texte swingen. Das ist kein Disco. Ist dir das noch nie aufgefallen?
Dick, der die lokalen Texte nicht verstehen konnte, zog die Augenbrauen hoch.
Auch Jiti ist nicht Disco, belehrte ich ihn. Mbakanga vielleicht. Mbakanga wäre möglich. Aber wenn du nach einem gemeinsamen Marketingfaktor suchst, dann ist es wahrscheinlich zu sehr in der Whale.
Du trinkst deinen Kaffee nicht, sagte Dick, klopfte mit seinem Löffel gegen meine Untertasse, woraufhin sich die Oberfläche meines Kaffees kurz kräuselte. Die Glätte einer schwerfälligen Müdigkeit, die über mich gekommen war, brach auf. Die kleinen Wellen verliefen im Nichts und die Flüssigkeit war wieder reglos. Ich spürte, dass die Leute uns noch ansahen, und ihr Lächeln wie die Hoffnung auf versöhnliche Harmonie nach der Unabhängigkeit beibehielten. Dick grinste beruhigend.
Bill, fing er erneut mit dem Namen des Kreativdirektors an und hielt inne, bevor er fortfuhr. Bill hält den Text für verdammt brillant.
Er zögerte und trank einen Schluck Kaffee. Er sprach leise und bedauernd, als wüsste er durchaus, dass seine Worte wehtun würden.
Bill hat mich gebeten, Afroshine dem Kunden zu präsentieren. Nächste Woche. Das Datum für das Treffen steht schon fest.
Ein freundlicher Liebhaber tut das. Spricht sanft und vielleicht mit einem Kuss über seine Hochzeit mit einer anderen Frau. Verkündet Datum und Ort, damit du verstehst, dass du dort nicht erscheinen sollst. Und obwohl ich noch nicht viele Liebesaffären gehabt hatte, verstand ich. Ich sollte den Kunden nicht treffen. Mein Text war gut genug, ich jedoch nicht. Und selbst das, dachte ich verbittert, war wie alles andere an mir falsch. Mein Text war nicht gut genug. Er war es nur unter dem Namen eines anderen. Ich trank den Kaffee, ohne etwas zu schmecken, während Dick erleichtert mehrere Themen ansprach. Den verzweifelten Stand bei der Urteilsfindung für die Werbepreise und dass Steers et al. Empfohlen wurde, weil sie exzellente Kampagnen für einheimische Produkte lieferten. Und das, meinte Dick, sei gut für unsere Industrie. Wie um alles in der Welt sollten wir ein Land aufbauen, wenn die Leute und die Werbeagenturen für ausländische Produkte warben? Ein paar Minuten später zog Dick zwei zerknitterte rote 2-Dollar-Scheine aus der Tasche, einer davon mit Tesafilm geflickt, und legte sie auf den Tisch. Wir gingen zurück zur Agentur. Dicks Hände steckten wieder tief in seinen Hosentaschen. Seine Schultern hingen herunter und seinem wie üblich griesgrämigen Gesicht war nicht anzusehen, was er dachte. Seine Schritte waren lang. Ich bemühte mich, auf meinen High Heels mitzuhalten. Meine Gedanken ein einziges Durcheinander im Takt unserer Absätze auf dem Asphalt. Eine Woche später sah ich den Afroshine-Text zum Abtippen auf Belindas Schreibtisch. Ich wollte weitergehen, blieb jedoch wie angewurzelt stehen und sah ihr zu. Ratatatat, haute Belinda in die Tasten und tippte den Produktnamen, Afroshine-Haarpflege und den Namen des Texters, Dick Lawson. »Wer behauptet, dass es keine Wunder gibt?« begeisterte sich die Sekretärin. »Der alte Dick! Ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich in sich hat.« »Stimmt«, sagte ich. »Ich wünschte, ich könnte schreiben wie er.« Ich zwang mich, fröhlich zu wirken, um keinen Komplex zu entwickeln. »Das wirst du, wenn du dran bleibst«, ermutigte mich Belinda schwesterlich. »Du hast das Zeug dazu. Gib nicht auf. Ich weiß, dass du es schaffen wirst.« Ich ging weiter an Raphael vorbei, ohne ihn zu fragen, ob er Tee für mich dagelassen hatte. Hatte er nicht.